Herzlich willkommen zum Zonta Podcast Teetiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und das ist der Zonta Podcast Teetiet. Alles um Themen rund um Frauen und Mädchen.
Genau, und ihr hört uns alle 14 Tage am Freitag. Und heute haben wir Ulf Mindermann zu Gast. Und Ulf, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, bestimmt über 20 Jahre.
Ja, meine auch.
Und du hast eine lange, lange Personalkarriere hinter dir, hast also ganz viele Positionen als Personalexperte in verschiedenen Unternehmen inne gehabt. Jetzt bist du gerade in den Ruhestand, aber auch nicht so wirklich in den Ruhestand gegangen. Als Interimsmanager tätig und du hast vor allen Dingen ein ganz tolles Projekt gerade begleitet, nämlich den Aufbau eines Kinder- oder Frauen- und Kinderhauses, Schutzhauses in Oldenburg mit dem Namen Hanna. Und darüber wollen wir gern mit dir sprechen. Wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast.
Ich freue mich ebenso. Guten Morgen nochmal in die Runde und danke für die Einladung zu dem Frühgespräch um 8 Uhr morgens,
genau.
Das jetzt aufgezeichnet wird. Aber ja, bin gern dabei.
Ja, super. Ja, Ulf, vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor und ich glaube, die Kompetenzen, die du so im Laufe deines Berufslebens erworben hast, die spielen hinterher eine weitere Rolle. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen, was du eigentlich ein Leben lang gemacht hast.
Ja, das ist ein weites Thema mit jemandem, der 66 ist. Haben wir ein paar Dinge erlebt. Ich bin mal auch in Bremen groß geworden, als Nordlicht sozusagen, dann zum Studieren nach Hamburg gegangen. Und bin dann relativ bald über eine Ausbildung, die ich vorher schon gemacht hatte, in Bremen angefangen hatte und Hamburg fortgesetzt, in der Schifffahrt gelandet, bei Hapag-Lloyd seinerzeit. Und dort angefangen und dann während des Studiums mit denen war ich sehr eng verbunden, hatte dann mit dem Wiedereinstieg quasi auch schon bald den Einstieg ins Personalmanagement gefunden und bin dann in so einer typischen Personalreferent und irgendwann ein Personalleiter geworden. Karriere geblieben und habe dann, irgendwann steht man ja dann vor der Frage, machst du diesem Fachgebiet weiter oder machst du irgendwas anderes? Und bin dann tatsächlich in diesem Fachgebiet geblieben, habe dadurch verschiedenste Unternehmen kennengelernt und auch mal hier, so sind wir nach Oldenburg gezogen, bei der EWE tätig gewesen und da haben wir Susanne uns mal kennengelernt, auf irgendeinem Kongress, meine ich so erstmalig, ne?
Ja,
und dann später dann gemeinsame Projekte gemacht bei EWE noch und dann später immer mal wieder vereinzelt, so in Abständen gesehen. Ja, und dann kam dann irgendwann, war ich wieder bei einer anderen Reederei, bei der Hamburg Süd. Das ist eine Ott-Oetker-Gesellschaft gewesen, muss man sagen. Das Unternehmen ist dann verkauft worden. Und im Zuge dieses Verkaufs bin ich dann auch wieder ausgeschieden. Da war ich aber auch schon Ende 50, also vor jetzt sieben Jahren. Und dann kam so die Frage, was machst du denn jetzt? Hörst du jetzt auf? Oder, ne? Und dann gab es noch mal eine Begegnung zwischen uns beiden auf dem Weg auf die schöne Insel Baltrum, wo ich durch Aurich fuhr und dachte, Mensch, hier kennst du doch Susanne und die hat ja auch immer ein gutes Netzwerk und was gibt's denn da für Ideen? Und so kam ich dann nochmal in eine ganz andere Funktion in einer Patentanwaltskanzlei. Also soll ich sagen, ich habe Zeit meines Lebens mit Personalmanagement zu tun gehabt und in der Regel in Führungsfunktionen und insofern eigentlich auch immer so an der Schnittstelle, ne, mit Menschen viel, aber eben auch als Arbeitgeber, da ist man natürlich dann auch unterwegs. Also in dieser gemischten Funktion eigentlich sehr, sehr viele Erfahrungen mit unterschiedlichsten Typologien und Menschen und Führungskräften und Mitarbeitern und Betriebsräten und sowas zu tun gehabt. Und und das ist jetzt zu Ende gegangen, weil ich jetzt 66 bin und normal altersgemäß ausgeschieden bin. Das war auch so verabredet mit denen. Und dann ist ja so die Frage, was machst du denn jetzt? Oder macht man jetzt so Clear Cut oder macht man in diesem Geschäft weiter? Ich bin so ein bisschen unterwegs, interimistisch, das klingt aber noch mehr als es ist. Das sind eher so kleinere Einsätze, hier mal eine Teamentwicklung und da mal irgendwie ein kleineres Beratungsprojekt. Aber im Wesentlichen beschäftige ich mich jetzt im Moment mit diesem Hanna-Haus. Genau, das ist dieser Name für das Johanniter-Frauen- und Kinderschutzhaus. Hanna ist ein Kunstname, den haben wir irgendwann mal, kann man sowas mit Johanniter zu tun, aber es sollte nicht so sperrig sein, nicht sofort auf das Thema hinweisen. Und deshalb hat es diesen Namen bekommen. Ja, und das ist jetzt ein Thema, wo ich mehr so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dran gerutscht bin. Also gerne jederzeit zwischendurch fragen, ne? Ja.
Genau. Also das ist das Thema, Ulf, worüber wir gerne sprechen wollen.
Ja.
Die Orange Days liegen ja gerade hinter uns und wir hatten zum Beispiel auch eine große Podiumsdiskussion zum Thema. Und da war eine Erkenntnis, es gibt eigentlich viel zu wenige Frauenhausplätze. Und dem ja, arbeitet ihr so ein bisschen entgegen? Ihr habt in Oldenburg das zweite Frauenhaus eröffnet. Du hast den Namen schon gesagt, Hanna. Der Träger sind die Johanniter.
Genau.
Und was ich spannend finde, es ist ein, war mir gar nicht klar, dass es einen Unterschied gibt, es gibt ein sogenanntes offenes Konzept. Das heißt also, die Adresse ist verfügbar, man weiß, wo dieses Haus ist. Vielleicht kannst du das als erstes mal so sagen, was war so der Beweggrund, so ein offenes Konzept zu machen?
Ja, das in der Richtung, es ist in der Tat so, die meisten Frauenhäuser in Deutschland sind nicht offen, also geschlossen, und insofern sind die Adressen in der Regel dann auch nicht verfügbar. Hier ist es, wir wollen bewusst den Weg anders gehen und offensiv in dieses Thema hinein und nicht irgendwie schamhaft zu verschweigen, dass es sowas gibt. Im Gegenteil, ne, das Thema häusliche Gewalt oder überhaupt Gewalt an Frauen und Kindern ist so präsent und so auch immer stärker werdend in unserer Gesellschaft, kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft über alle sozialen Milieus. Und da war die Idee, das in diesem offenen Konzept zu machen, was sicher auch der eine oder andere Nachteil hat, das kann ich hier nachher noch ein bisschen erläutern, so im operativen Betrieb. Aber im Grundsatz her ist die Idee zu sagen, nein, das Thema ist nicht zu verschweigen, wir müssen da ran und müssen das öffentlich machen. Und insofern haben wir uns auch diesen Slogan gegeben, sichtbar, aber sicher. Das ist so die sozusagen die Marschrichtung für das Haus. Das soll heißen, man kennt die Adresse, da steht auch draußen ein Schild dran. Und wir haben es ja auch sehr öffentlich hier gefeiert im Rahmen dieses Eröffnungsgottesdienstes davor, vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Also es soll bekannt und sicher und offen sein, aber es muss eben dann auch sicher sein. Und das bedeutet jetzt in der Konstruktion des Hauses, ne? Wir haben Zugangsschleusen und es gibt Kamerasysteme und es gibt so Schlüssel, kodierte Schlüssel für die Bewohnerinnen und für die Kinder, dass dann eben gerade kann, weil es soll keiner deswegen rein und raus können. Die Bewohner natürlich, aber keine Fremden oder keine Dritten. Und deshalb ist das relativ aufwendig, hat uns sehr viel Arbeit auch gemacht, so in der Vorbereitung, jetzt kurz vor der Eröffnung, dass eben dieses sichtbar, aber sicher eben auch in der Tat auch so passiert, wie es gewollt ist. Ne? Und da gucken wir jetzt gerade, ob das gut funktioniert. Hat ein paar Anlaufschwierigkeiten, das ist aber bei jedem Projekt dieser Art irgendwie so. Aber wir sind ganz guter Dinge jetzt und haben das, glaube ich, mittlerweile auch einigermaßen im Griff. Aber das ist der Hintergrund. Das gibt keinen Grund, das zu verschweigen. Wir müssen das offen besprechen und besprechbar machen auch. Und überall, wo ich jetzt aber über dieses Thema auch berichte, das ist eigentlich auch so durchweg das Feedback, was ich so aus allen Ecken des Freundesbekanntenkreises oder aus dem beruflichen Umfeld höre, zu sagen, ja, das ist eigentlich auch sehr vernünftig und sehr machbar, sehr, sehr sinnvoll. Und wir haben, du hattest eben schon gesagt, der Mangel ist immens. Ne, als klar war, es gibt so eine Daumenregel, dass pro 10.000 Einwohner ein solcher Platz zur Verfügung stellen, also jetzt von der Verwaltungsseite, also von der Stadtseite oder von der Gemeinde, jeweils von den öffentlichen Seiten. Also und eine, wir sind 170.000 Einwohner, das wären 17 solche Plätze. In Oldenburg gab es nur 5 oder 6 oder 7, also das ist ein relativ kleines Haus, das andere. Und so kam die Idee dann auf, dass wir das als unter dem Johanniter-Stern quasi starten. Ne? Und das ist jetzt, soll ich ein bisschen zu dem Gebäude vielleicht erzählen?
Ja, gerne.
Also es ist so aufgebaut, dass wir, oder ich fange mal anders an, die Johanniter sind ja ein Männerorden, 900 Jahre Tradition, und da haben sich viele gefragt, also was haben die denn eigentlich, ne? Das sind die Männer, sind ja eigentlich das Problem, was haben die eigentlich damit zu tun?
Habe ich mich auch gefragt, ja. Ehrlich gesagt, warum nehmen diese, ich meine, ist ja super, ne? Nur wenn Männer sich für dieses Thema einsetzen, entsteht Veränderung, aber das fiel mir natürlich auch gleich auf.
Ja, das ist auch tatsächlich was Neues für die ganze Johanniter-Welt. Und man hat da vor ein paar Jahren schon mal drüber nachgedacht, dass man das ja eigentlich mal machen könnte. Und aus diesem eigentlich mal machen können ist dann auch so ein bisschen wieder Ruhe in das Projekt eingetreten, weil man eben auch zum Beispiel keine Immobilien fand und so aus verschiedenen anderen Gründen auch. Und vor einem Jahr um diese Zeit, da war ich noch gar nicht dabei, gab es dann eine Option, eine entsprechende Immobilie, die hier frei wurde und wo Freundin von uns, die da sehr stark bei diesen Themen schon immer involviert war, und ihr Mann, der auch selbst Ordensritter ist, mit denen sprachen wir abends über dieses Thema. Und das ging dann, wurde immer aktiver und aktiver. Und dann sagte die Anja Siegert, heißt die Frau, du hast aber Zeit, und, ne, Ruhestand steht an, und wie ist denn das? Und jetzt, wir brauchen jemanden, der sich es gibt eine gemeinnützige GmbH zwischen dem Orden und der Einrichtung, weil der Orden selbst nicht als Arbeitgeber und sowas auftreten möchte. Da gibt es eine gemeinnützige GmbH, und für diese gemeinnützige GmbH brauchen wir einen ehrenamtlichen Geschäftsführer oder zwei. Ja, und da die eine gab es schon, das ist eine Rechtsanwältin, Notarin hier aus Oldenburg. Und ja, und wir beide machen das zusammen, beide ehrenamtlich mit relativ viel Engagement. Jetzt im Moment in der Startphase ist es natürlich auch mehr wahrscheinlich als nachher, denn im eingesprungenen Zustand wird es sicherlich auch wieder weniger werden. Aber das ist jetzt, das machen wir jetzt mit viel, viel Freude und aber auch Enthusiasmus und Engagement. Ja, und dann ging das los. Die Immobilie ist dann irgendwann mietbar und dann haben wir sie angemietet, haben einen Mietvertrag gemacht über eine lange Zeit. Und das ist hier eine relativ schöne Gegend hier, also ein ganz schönes Gebäude. Das war mal eine Alteneinrichtung, also dass so die Grundstruktur der Räume und der Sozialräume so zueinander ist dann schon mal ganz gut gegeben. Und dieses Gebäude haben wir dann ja mit vielen Handwerkern so aufbereitet, dass das dann am Ende 14 Apartments wurden mit insgesamt, also wenn man über die gesamte eine Vollbelegung wären 42 Plätze, also Frauen plus Kinder. Manche Frauen kommen mit einem oder zwei Kindern. Wir könnten auch welche aufnehmen, die 3, 4, 5 mitbringen notfalls. Also manche Apartments lassen sich so miteinander verschieben, dass man dann größere Plätze, also noch mehr Betten hat für größere Gemeinschaften. Ja, und dieses Haus ist dann so langsam Stück für Stück fertig geworden. Da waren wir viel tatsächlich auf der Baustelle, ne? Also richtig Baubegleitung quasi, kann man sagen. Und dann geht es natürlich auch stark um die Frage der Finanzierung. Ich kann vielleicht nachher nochmal separat etwas genauer erzählen, aber wir haben uns dann in die Verhandlungen, ich wollte dann in die Verhandlungen gehen mit der Stadt, weil die Refinanzierung dieses Hauses funktioniert über die Beiträge sozusagen der Bewohnerinnen, die in der Regel Leistungsempfänger sind, also vom Jobcenter unterstützt sind. Und so müssen wir mit der Stadt haben wir eine sehr umfängliche 30 Seiten Vertrag ist es geworden, Leistungsvereinbarung getroffen für die Kostenflüsse, ne? Also läuft so ab, eine Bewohnerin, die, also ein Fall, der sozusagen meistens, manchmal kommen die so ganz einfach und normal rein, aber es gibt auch Fälle, die kommen mit Krankenwagen oder mit Polizei oder sonst mit irgendwelchen Freunden, schlagen dann irgendwann des Nachts ja auch häufig dort auf. Und dann gibt es so eine erste Phase, könnte man wie im medizinischen Umfeld eine Anamnese nennen. Also da wird sozusagen die Mitarbeiterin, und davon haben wir insgesamt 13. Das ist ein ziemlich großes Betreuungsverhältnis, ne? Das sind ziemlich viele. Das ist aber auch gut und richtig, weil die inhaltlich arbeiten, ne? Das ist sehr viel. Also wir sind fünf, inklusive der Leiterin, 5 Sozialarbeiterinnen, die das Thema gelernt und studiert haben. Und 3 Erzieherinnen und dann Hauswirtschaft und ein paar andere Funktionen noch, ne? Also die aufnehmenden Kolleginnen müssen sich dann ein Bild machen innerhalb der ersten 24 Stunden zu sagen, erstmal haben wir einen Platz, ganz physisch, das ist ja auch schnell und das ist jetzt schon voll, das Haus, das war nach 2 Wochen schon voll, haben wir einen Platz und wie ernst oder wie dringlich oder wie eilig oder wie dramatisch ist der Einzelfall. Und das gut abzuwägen, das ist eine große, große Herausforderung, ne? Das ist wirklich schwierig, weil jeder ist irgendwie anders gelagert und wie kann man die Dramatik jetzt so bewerten, dass man da irgendwie eine Reihenfolge, wer ist als erstes dran und wer eben als nicht als erstes. Also das ist nicht so einfach. Jedenfalls haben wir das also so gemacht, dass wir vorne im Eingangsbereich, so kamen wir ja drauf, es gibt so einen Empfangsbereich quasi, der ist auch noch nicht öffentlich, aber teilöffentlich, sage ich mal, dürften wir auch nicht jetzt reingehen, also ich als Mann schon mal gar nicht. Meine Kollegin natürlich, aber in diesem Eingangsbereich macht man dann diese Erstanamnese und schaut, wie ist das? Und wenn es zu einer Aufnahme kommt, dann machen wir einen Vertrag, ganz formal auch, ne? Weil das ja nachher über die Jobcenter abgewickelt wird.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja, wir haben gerade bei der Podiumsdiskussion von einer Betroffenen erfahren, die eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, dass tatsächlich Frauenhaus wieder verlassen müssen, weil sie es finanziell nicht hinbekommen oder das zu zahlen und tatsächlich wieder zurückgehen. Du sagtest jetzt, dass ihr einen Vertrag abgeschlossen habt, dass die meisten Leistungsempfänger sind, aber das gilt ja nicht für alle. Also wie sind denn die Kosten bei euch? Was zahlt denn eine Frau mit, ich sage jetzt mal, einem Kind oder 2 pro Nacht?
Eine genaue Zahl müsste ich jetzt nachschauen, aber das sind Preise, die normalerweise so privat nicht zu managen. Das ist teurer als Hotel dann. Also dieser Preis setzt sich, also dieser Betreuungspreis setzt sich einmal aus dem Wohnen schlafen quasi, also die Nutzung sozusagen wie im Hotelzimmer. Und der andere Teil ist die psychosoziale Beratung durch die vielen Frauen, die da arbeiten und die eben helfen, wieder in den normalen Alltag zurückzukommen und bestimmte Stellen und sowas anzurufen und eben auch beraterische Kompetenz mitbringen, damit sie die Frauen in diesen schwierigen Lebenssituationen unterstützen können. Und wir haben jetzt mit der Stadt irgendwas, ich sag mal ganz grob, so um die 300 Euro, so etwas in der großen Ordnung ist der Satz. Und wir haben diese Fälle, die du gerade geschildert hast, die sozusagen die Selbstzahler, nennen wir die immer, oder wir haben ja oft noch nicht, das können wir noch nicht sagen. Im Moment waren es alles Leistungsempfänger, aber es können natürlich jeden Tag jemand kommen, der sagt, ich möchte trotzdem und zahle das selber. Und dann muss man sich natürlich irgendwann überlegen, ob das auf Dauer geht. Aber wir versuchen das ein bisschen, das ist ein bisschen Finanzjonglieren dann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber wir machen mit dem innerhalb dieses Vertrages mit dem, nicht mit der Stadt selbst, sondern mit dem Amt für Teilhabe und Soziales. Wir legen Auslastungsquoten fest und da kann man so ein bisschen schieben, ne? Das sind nicht 100%, aber es ist ja auch nicht 50 irgendwo dazwischen. Und immer dann, wenn dann auch mal Fälle dabei sind, wo wir die einzelne Nacht nicht abrechnen können. Das werden zum Beispiel, dass man so Selbstzahler sagt, du zahlst nicht selbst, wir nehmen dich trotzdem. Oder wir haben jetzt aktuell eine Schülerin, die ist irgendwie gerade mal 18 oder 17, schwerste Gewalterfahrung von zu Hause. Die kann auch nicht selbst zahlen, die hat nichts und selbst zahlen geht nicht und ablehnen wollen wir sie auch nicht. Und Leistungsempfängerin ist sie auch nicht. Und für solche Fälle werden wir uns so einen Puffer schaffen, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber das müssen wir beobachten, wie das jetzt geht. Dafür sind wir noch zu kurz operativ.
Aber wie funktioniert das dann konkret? Also wenn das Leistungsempfängerinnen sind, von wem bekommen die den Hinweis, dass sie sich an euch wenden können?
Also ein Hinweis, der kommt von allen möglichen Richtungen. Es kommt gar nicht unbedingt von denen. Also dass sie Leistungsempfängerinnen sind, ist erst der Schritt dahinter quasi. Erstmal ist ja der Notfall da. Und der kommt aus allen möglichen Richtungen. Und dann irgendwann stellen wir uns die Frage, ja, das geht aber hier leider nicht umsonst. Und wie machen wir das denn? Und üblicherweise machen wir, wenn sie Leistungsempfänger sind, diesen Vertrag, damit die über die Jobcenter dann das Geld über den Weg quasi zu uns zurückkommt. Und wenn sie das nicht sind, dann müssen wir uns überlegen, wie lange wir das machen können. Mhm. Dann könnte im Extremfall so etwas auftreten, dass wir auch jemanden dann irgendwann sagen müssen, also es geht jetzt nicht aus finanziellen Gründen. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erlebt, aber wie gesagt, unsere Erfahrungen sind noch zu frisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Weg suchen würden, so das möglichst zu umgehen. Das kann ich noch nicht genau beantworten.
Aber das war schon eine schockierende Nachricht, die wir auf der Podiumsdiskussion, also dass wirklich die Frauen das im Prinzip selber zahlen müssen, wenn sie diese Leistung in Anspruch nehmen. Gut, und entweder übernimmt das Jobcenter oder sie sind eben Selbstzahlerin.
Ja, genau. Also das müssen ein bisschen die kommenden Monate muss das ein bisschen zeigen, ne? Das wir beobachten müssen. Wir haben bei solchen sozialen Einrichtungen ist es ja immer die früher oder später die Geldfrage und wir haben ganz gut, das ohne jetzt über zu sehr Einzelheiten zu berichten, aber wir haben mit der Johanniter-Verbindung eine ganz gute Rückfallposition, was so die finanzielle Versorgung anbelangt. Ne? Die unterstützen uns auch sehr stark jetzt in der Startphase. Wir haben das Haus gemietet vor 3-4 Monaten schon und die Mitarbeiterinnen ziehen schon Gehälter, also sozusagen die Kosten laufen auf Volldampf schon und die Einnahmen sind noch nicht da. Das heißt, wir haben auch eine Liquiditätslücke erstmal. Und für solche Dinge haben wir Gott sei Dank den Orden im Hintergrund.
Ihr habt ja sicherlich auch einen Förderverein oder irgendwie sowas in der Art Sponsoren.
Es ist gerade in Entstehung. Es gibt ein Kuratorium, was natürlich Spenden sammelt, aber insgesamt auch für öffentlichkeitswirksame Aktivitäten sorgt. Und wir haben erleben, dass im Moment, also eigentlich seit es losgeht, wir haben ein unglaublich intensives Feedback zu dem Thema. Das ist einerseits jetzt eben auch politisch gerade getrieben worden, ne? Und Orange Day, was alles gerade war. Aber insgesamt beobachten wir da eine ganz hohe Spendenbereitschaft, weil das Thema irgendwie so aktuell ist, dass es irgendwie jeder richtig findet und jeder hat ja so seine eigene Biografie, ne? Da wird es wahrscheinlich auch den einen, also das ist mal rein statistisch, wird es den einen oder anderen auch geben, der sagt, vielleicht gab es das in deinem Familienumfeld im weitesten Sinne auch mal so oder so ähnlich oder ansatzweise, weiß ich nicht, Spekulation, aber man ist ein hohes Ausmaß an Betroffenheit diesem Thema gegenüber.
Wie lange bleiben die Frauen in der Tendenz in eurem Haus oder überhaupt in Frauenhäusern? Kann man dazu was sagen?
Ja, tendenziell eher kürzer. Also jetzt nicht eine Woche oder sowas, aber immer 3 Monate so als grobe Orientierung. Viel länger eigentlich nicht. In Ausnahmefällen vielleicht auch nochmal vierten, fünften, sechsten Monat, aber länger dann eigentlich nicht. Ne? Also Ziel ist, so schnell wie möglich aus der die Krise so beherrschbar zu machen, dass man dann auch schnell wieder aus eigener Kraft weitermachen kann. Ne? Kurioserweise ist das ja, vielleicht war das bei der Podiumsdiskussion auch Thema, da gibt es ja eine ganz hohe, wie soll ich sagen, also viele Frauen gehen da zurück da in die
ja.
Stelle der Peinigung sozusagen und die Rückfallquote, wenn man so will, ist da vergleichsweise hoch und klar, es wird auch Fälle geben, ja, das wissen wir jetzt noch nicht, aber in anderen Frauenhäusern ist das auch so, da kommen die dann wieder, ne? Und vielleicht auch noch ein drittes Mal wieder. Da muss man wieder neu überlegen. Das ist schon.
Aber eure Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiterinnen dort in dem Haus Hanna haben solche Kompetenz, dass sie eben auch helfen, vielleicht eine neue Wohnung zu finden,
ja,
oder solche Dinge, ne?
Genau, also die sind in der Regel beraterisch ausgebildet, die können, also sagen wir richtig persönliches Businessleben, würde man das vielleicht als Coaching bezeichnen oder als Betreuung, jedenfalls in schwierigen Lebenssituationen. Und geht natürlich, haben die Verbindung rechtliche Beratung, muss man ein bisschen aufpassen, aber das gibt so Grundrichtungen, ne, bei welchen Behörden, bei welchen Trägern kann man mit welchem Thema am weitesten, sozusagen Alltagskompetenz in der Frage, wo kriege ich sonstige Unterstützung zu meinen vielfachen Problemen, die Frauen ja ganz unterschiedlich mitbringen. Ne? Das ist ja so das Beispiel von der Schülerin vorhin ganz anders, als wenn es jemand ist, der, also wir haben auch jetzt Personen mit Migrationshintergrund, die dann mit 4 Kindern kommen und eigentlich ganz anders, sozusagen mit einer ganz anderen Erwartung so ein Frauenhaus geht. Das ist ein bisschen, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, ein Problempunkt an diesem offenen Konzept. Ne? Das hat sich jetzt hier umgesprochen in der Stadt und jetzt, wir haben da Leute auch, die da aufkreuzen oder Frauen, die dort aufkreuzen, die schon in vielen anderen Stellen schon betreut sind. Und ob sie aus der Psychiatrie kommen, hier aus der Karl-Jaspers-Klinik oder vielleicht eher ein Fall für die Drogenhilfe wären oder für andere Süchte. Und dann, aber die Bedingung, ins unser Frauenhaus zu kommen, ist, es muss, das Kernthema muss häusliche Gewalt sein. Ja. Gewalterfahrung im weitesten Sinne, psychisch oder physisch. Und das ist der erste Aufhänger. Und dann haben wir jetzt auch schon Fälle gehabt, die haben so, ja, ein bisschen Gewalt gab es bei uns zu Hause auch, aber ich möchte ja gerne einziehen. So, dann ist die Motivlage nicht die wir eigentlich unterstützen wollen. Den Einzelfall ausgeblendet. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass, also, sagen wir mal, ein Anlaufpunkt zu sein für die Hilfe akut brauchen.
Und diese Frauen würdet ihr dann auch ablehnen, die also sozusagen nicht in dieses Konzept häusliche oder in diese, ja, in diese Problemlage häusliche Gewalt hineinfallen?
Wir würden sie ablehnen, das klingt aber jetzt härter, als es ist. Wir würden versuchen zu sagen, wo, da gibt es andere Ansprechpartner und andere Institutionen und denen gibt es Adressen oder Kontakte oder man telefoniert und stellt einen Kontakt her. Und damit die gelassen werden, würden jetzt nicht sozusagen allein im Regen stehen bleiben. Aber das würden wir dann, da müsste man auch mal Nein sagen. Ja, das ist auch nicht einfach. Wir haben Gott sei Dank eine sehr erfahrene Einrichtungsleiterin gewinnen können. Die Dame hatte hier einige Jahre die Landesaufnahmebehörde geleitet. Also die kommt aus der Flüchtlings- und Asylsuchenden Welt. Und die haben natürlich auch, die hat da sehr viel Erfahrung und sie muss auch, das ist auch wichtig. Also wir haben eine Hausordnung beispielsweise, ne? Dann wird es plötzlich sehr, sehr, sehr strukturiert in so einem Thema auch, weil wir auch die Kompetenz brauchen, die Mitarbeiterinnen brauchen die Kompetenz zu sagen, jetzt sind hier auch Regeln überschritten. Und wenn die überschritten sind, darf man nicht bleiben. Ne? Da wird es auch fast irgendwie disziplinarisch, hätte ich was gesagt. Also das ist dann schon auch eine schwierige Aufgabe, so in dieser Ambivalenz, ne, das Problem zu sehen und eigentlich was tun zu wollen. Aber aus bestimmten Gründen, die jetzt mal eine Art von Fehlverhalten innerhalb der Einrichtung, das geht eben nicht. Da muss eine ziemlich klare Ordnung her, wenn da ja, bis zu 40 Personen quasi. Und dann ist das Haus wieder vergleichsweise klein, ne? Wenn das alles, das Müll denn da über die Flur und sowas. Und manche brauchen so mal allein sein und ihre Ruhe in ihrem Apartment mit oder ohne Kind. Und andere halten sich halt gerne in so einem, wir haben so einen großen, sehr schönen, so einen küchenartigen Aufenthaltsraum, wo man auch sich ein bisschen Essen bereiten kann und wo man Aufenthalt oder sagen wir soziale Kontakte haben kann, wenn man möchte, aber viele möchten nicht. Das ist unsere Erfahrung. Also die sind lieber alleine. Aber es gibt eben auch welche, die bringen dann 4 Kinder mit, halbwüchsige. Und dann ist das wie im Kindergarten plötzlich. Ne? Und diese Ruhe ist dann für manche gut und für manche nicht so gut. Also das sind also so Alltagsthemen, die dann alle gemanagt werden müssen. Und darum sind wir heilfroh, dass wir eine gute Mannschaft an Bord haben. Und die sind da ja, das ist ein sehr, sehr, sehr breites Verantwortungsfeld.
Das ist wirklich sehr schön, dass Ja, dass du das nochmal erwähnst, weil ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was noch für Aufgaben da anfallen. Also religiöse Unterschiede, Herkunft, Sprache, also alle wirklich sehr viele Themen. Und was du gerade angesprochen hast, dass auch, glaube ich, jugendliche Söhne bis 18 Jahren dort ja auch bleiben können, könnte ja auch für die einen oder anderen Problem theoretisch sein. Also du brauchst sehr viel Fachpersonal, um überhaupt dieses breite Spektrum abdecken zu können.
Richtig, genau. Das ist durchaus, also wir haben diesen Fall jetzt noch nicht gehabt, aber das sehen wir sehr wohl, auch wenn so mal jugendliche, junge Männer, die irgendwie 16 sind und irgendwie schon sehr männlich und erwachsen wirken und dann da durchs Haus laufen, das ist natürlich eine potenzielle Abschreckung, ne? Klar, also wenn, das muss ja mit dieser Person konkret nichts zu tun haben, aber wenn ein jugendlicher Mann irgendwie kräftig und wie es da rumläuft, in einer Umgebung, wo eigentlich Männer ausdrücklich nicht gewollt sind, ist schwierig, ja, klar, das ist ein Punkt, genau.
Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem anderen Frauenhaus in Oldenburg? Du hattest ja gesagt, die haben ein geschlossenes Konzept, Adresse unbekannt. Gibt es da einen Kontakt?
Gibt es, aber noch, also jetzt nicht im operativen Geschäft, jetzt zurzeit nicht. Also wir haben im Vorfeld, als es losging, haben wir uns natürlich alle Orten auch schlau gemacht und mal gehört, wie machen das andere. Und von daher, insofern gibt es Kontakt. Und die haben auch viele von denen, als sie merken, das wird hier, geht jetzt hier los, also die letzten ein, zwei Wochen vom Start, die haben natürlich ihren Überlauf alle und sagen, also ne, können wir schon schicken. Und dann wollen die schicken, die aber nicht nur aus einem Stadtteil hier oder von mir aus was weiß ich, hier um die Ecke, irgendein Westerstede oder irgendein kleiner Vorort, sondern da kommen dann auch welche aus Osnabrück oder noch weiter weg oder sonst wo. Und das geht natürlich auch nicht, ne? Dann sind wir auch eine Oldenburger Einrichtung und wollen natürlich erstmal auch so mal für die Bürgerinnen hier im großen Umfeld da sein und jetzt nicht uns hier das Haus voll machen mit Leuten, die von irgendwo, also aus Trier oder Süddeutschland oder aus Hessen oder sonst wo kommen. Ne? Ist gar nicht böse gemeint, hat nichts mit der Person zu tun, aber vom Konzept, das ist wie diese Ablehnungsthematik, die wir vorhin besprochen haben. Da muss man ein bisschen. Da sammeln wir Erfahrung. Also mal gucken, dass wir so viele Fälle sind, die dann so reinkommen wollen. Aber klar, der Überlauf ist riesig. Es werden ja Tausende von Plätzen, die heute schon fehlen. Und wenn wir dann mal ein paar Jahre, ich glaube Anfang der 30er, also der 2030er Jahre, soll ja so eine Art Anrecht auf einen solchen Platz geben. Da muss noch viel Projektarbeit und viele Bauten und Immobilien und viele Häuser gebaut und erstellt und bezahlt werden, damit das irgendwann mal Realität wird. Das ist noch ein weiter Weg.
Und vor allen Dingen, und das kommt noch mal auf dein ehrenamtliches Engagement, Menschen, die bereit sind, sich einzusetzen und ihre Zeit zu investieren. Ich fand das super spannend, Ulf, was du berichtet hast. Und ich finde es wirklich aller Ehren wert, dass du nach so einem ausgefüllten Berufsleben jetzt da gleich in die nächste Aufgabe, die sich ja schon sehr zeitintensiv anhört. Ja, aber gesellschaftlich, glaube ich, sehr, sehr notwendig und ja, toll, dass du das machst.
So, Dankeschön. Ja, aber auch, das war mir aber auch irgendwie, als ich davon hörte und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich auch festgestellt, dass sich gut lohnt für so etwas. Und man kann ja vieles machen. Ich habe in meinem Leben viel auch in Sportvereinen immer einiges an Ehrenamt gemacht und Arbeitsgericht und alles Mögliche. Und das ist jetzt so ein Projekt, wo man sagt, das ist so richtig, also da ist es, glaube ich, das ist so einer der Punkte, wo ehrenamtliche Arbeit am stärksten wirkt. Wirkt überall viel, und aber ich glaube, in solchen Fällen, da ist es wirklich eine gut investierte Zeit. Und
vor allen Dingen, wenn man das jetzt nochmal guckt, ne, die Kompetenzen, die wir am Anfang aufgezählt haben, die du im Laufe deines Berufslebens erworben hast, sei es Personalführung, sei es Krisenmanagen, Finanzierung und all diese Themen, kommen da natürlich jetzt, also das kann man ja nicht nur einfach machen, weil man sagt, ach, das möchte ich gern, sondern ich glaube, das ist ja deutlich geworden, dass das schon eine große Organisation ist und auch ein großes Budget ist, was es da zu verwalten gibt. Und dann ist es natürlich besonders toll, wenn jemand wie du, der sagt, ich kann das auch und ich traue mir das zu, dann auch sagt, und ich mache es auch. Ja. Vielen Dank dafür, toll.
Ja, euch, ja, die Zeit geht so schnell vorbei, ne? Es ist schon halb neun, genau. Ja, war mir ein Vergnügen, Spaß gemacht, euch auch alles Gute.
Ja, euch viel Erfolg mit eurer ja noch sehr jungen, frischen Einrichtung. Ja. Vielleicht sprechen wir noch mal im Jahr drüber, wie die Erfahrungen sind. Und vielen Dank erstmal, Ulf.
Danke an euch beide im Hintergrund und schönen Tag euch noch zusammen.
Vielen Dank.